Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Ivan und Franziska Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frauke Kühn und hier im Podcast treffen Daniela Egger und ich uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde mit ganz unterschiedlichen Gästen. Das können Autorinnen und Autoren sein, aber auch Menschen, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass sie vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch vom spannenden Making-of unseres künftigen Literaturhauses. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast.
Liebe Verena, bist du lieber im Rampenlicht auf der Biennale-Eröffnung oder lieber im ruhigen Büro an der Arbeit?
Zu Hause am Schreibtisch.
Verena Konrad ist Direktorin des Vorarlberger Architekturinstituts seit 2013. Dort setzt sie mit ihrem Team wichtige Impulse in der Region mit Exkursionen, Ausstellungen und Veranstaltungen zur Baukultur des Landes oder auch zur Zukunft des Bauens. Zuvor war sie als Kuratorin der Kunsthalle Wien tätig und lehrte Architekturtheorie an der Uni Innsbruck. 2018 hat sie den Österreich-Pavillon der Architekturbiennale in Venedig kuratiert. Liebe Verena, du hast Kunstgeschichte, Geschichte und Theologie studiert. Wie bist du zur Architektur gekommen?
Eigentlich war die Architektur schon immer sehr, sehr nah für mich. Also durch meinen Vater ursprünglich. Also wir sind wirklich viel Häuser schauen gewesen. Das ist ein gemeinsames Interesse, das uns verbindet. Und im Studium war auch Design und Architektur mein Schwerpunkt. Architektur ist für mich was, das ich sehr direkt erlebe. Die Beschäftigung damit liegt eigentlich für mich auf der Hand.
Ist die Architektur immer noch eher ein männliches Berufsfeld und bist du als Frau in einer leitenden Funktion deshalb manchmal mit Vorurteilen konfrontiert?
Ja, ich arbeite ja nicht in einem Architekturbüro und bin keine Architektin. Also insofern kann ich das nur aus der Beobachtung eigentlich ein bisschen erzählen. Es ist tatsächlich so, dass die Architektur aktuell noch in Österreich ein männliches Feld ist, aber im Studium sind schon über 70% Frauen. Tatsächlich ist es dann aber so, dass die Frauen im Architekturberuf dann weniger sichtbar sind und auch viele den Job wechseln dann, wenn es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht. Und da Kinderbetreuung oder Care-Arbeit nach wie vor in Österreich sehr weiblich ist, spürt man das auch in einem Beruf, der sehr viel Selbstständigkeit den Menschen abverlangt und auch einen großen Arbeitseinsatz. Also das ist sicher eine große Thematik. Und ich bin ja im Kulturmanagement tätig und in der Kultur- und Bildungsarbeit und da bin ich als Frau nicht allein. Also da würde ich sagen, das ist ein 50-50-Verhältnis und da fühle ich mich auch sehr wohl und auch sehr wertgeschätzt.
Dein Blick auf die Villa Ivan und Franziska Rosenthal war für uns schon sehr hilfreich. Ganz zu Anfang, als wir uns langsam mit der Thematik des Hauses auseinandergesetzt haben, wenn du jetzt im Nachhinein an den Geist dieses Hauses denkst, was hast du in der Villa wahrgenommen?
Ich war zu einem Zeitpunkt da, keine Ahnung, wie es jetzt ausschaut, wo einfach sehr viel im Umbruch war, wo man auch merkt, die ganzen Möglichkeiten, die in diesem Raum drinnen stecken. Also es hat sehr viel Patina, dieser Raum. Aber natürlich erzählt er auch sehr persönliche Geschichten, die ja dann nicht das Thema der Auseinandersetzung werden. Also diese Präsenz dieser Geschichte und Geschichten können natürlich auch ein bisschen das Thema dann der Nutzung vielleicht verstellen. Also es wird eine große Aufgabe sein, den Raum einerseits in dem, was er kann und mit dieser Patina zu erhalten und gleichzeitig Raum zu schaffen für etwas Neues. Ja, das sind einfach unglaublich tolle Ecken in diesem Raum. Wunderschöne Gänge, der Stiegenaufgang ist mir in Erinnerung, dann die Toreinfahrt, die zweite, der Zugang zum Garten. Also es gibt so schöne Situationen, ich habe mehrere davon wirklich gut in Erinnerung.
Ja, wir fragen uns natürlich, was es braucht, um solche Gebäude würdevoll ins Heute zu transportieren und dann so zu gestalten, dass sie unseren und dem modernen Anspruch genügen. Hast du da einen Blick, was es dafür wirklich so, worauf man achten muss?
Ja, müssen nicht, sondern eher worauf man achten will. Also es werden, glaube ich, viele Entscheidungen anstehen, die sehr bewusst getroffen werden sollten. Also das eine ist, dass das Gebäude ja nicht nur ein Inneres hat, sondern auch ein Äußeres. Also es ist sehr markant im Stadt- und im Straßenbild von Hohenems und wird noch präsenter werden durch die städtebaulichen Eingriffe, die hier in nächster Zeit anstehen. Also da wird ein neues kleines Zentrum von Hohenems eigentlich sein, also ein Kulturquartier, das sich hier neben dem Jüdischen Museum da aufmacht und auf das viele haben da große Erwartungen auch dran. Also das wird sicher ein Thema für euch sein. Und das andere ist natürlich innen drinnen, ist so eine Vielfalt an räumlichen Qualitäten. Manche davon werden schwierig zu lösen sein, da wird es viele Kompromisse brauchen. Und für mich als Mensch, der gern in Kultureinrichtungen geht und ich werde mich als Nutzerin auf diese Räume natürlich auch freuen, wird es, glaube ich, wichtig sein, dass die neue Nutzung hier auch einen Raum bekommt. Also ihr wollt dieses Haus ja nicht als Museum betreiben, sondern ein Stück weit als Zeitgenossinnen und Zeitgenossen auch für euer Anliegen eröffnen. Und da wünsche ich euch den Mut, den es braucht, um nicht nur rückwärts zu denken. Ja, und dann gibt es einfach wunderschöne Details, von denen ich hoffe, dass sie so markant sind, dass man sie einfach erhalten will. Und wissend, dass ihr alle ein gutes Gespür habt und diese Dinge sehen könnt, freue ich mich einfach auf das, was kommt.
Ja, wir sind auch sehr gespannt darauf. Also die Renovierung des Hauses liegt in besten Händen. Ich bin sicher, dass die denkmalgeschützten Elemente sehr sorgfältig behandelt werden und ja, wir werden einen frischen Wind hineintragen mit allen Herausforderungen, die damit einhergehen. Würdest du sagen, dass die Villa jetzt auch in Österreich was Besonderes ist oder gibt es viele solcher Häuser, die irgendwie erfolgreich auch im Heute angekommen sind durch kluge Sanierung?
Ja, es gibt wirklich gute Vorbilder. Gleichzeitig ist jede Situation dann auch wieder neu zu beurteilen und ihr macht das erste Mal und vielleicht auch das einzige Mal, also das ist schon eine Besonderheit. Dann ist natürlich Hohenems besonders, der Kontext ist besonders, das Haus selber mit seiner Geschichte. Aber ich würde mich gar nicht so sehr mit diesen Gedanken belasten, sondern mich ein Stück weiter auch befreien davon und einfach sagen, okay, wir machen dieses eine. Und wir orientieren uns an unserem Anliegen, an der Verantwortung, die wir spüren, an der Lust, die wir haben auf Gestaltung. Und es gibt wunderbare Museen und Kultureinrichtungen, Bildungseinrichtungen in historischen Gebäuden. Ich habe jetzt jüngst gerade zum Beispiel ein wunderschönes, neu gestaltetes Museum in Wien besucht, das Freud-Museum. Das ist sowas von einem gelungenen Projekt, ist natürlich ein Hausmuseum. Also man ist da in den Räumen, in denen Freud gelebt hat mit seiner Familie und die Ordination auch hatte. Ja, und diese Räume, die so historisch aufgeladen sind, erzählen natürlich viel. In eurem Fall wird die Herausforderung sein, das auch ein Stück weit wieder zu trennen, weil es ist eben kein Rosenthal-Museum, das hier entstehen soll, sondern ein Literaturhaus, wo auch viele andere Geschichten einen Platz finden sollen.
Kannst du mir beschreiben, welche Bilder du vor Augen hast, wenn du dir ein modernes Literaturhaus in diesem Haus vorstellst?
Ich habe ein sehr konkretes Bild, aber das ist eher meine Wunschfantasie, würde ich jetzt sagen. Also die Villa für sich ist natürlich ja mit dem Garten ein Hort für solche Ideen, würde ich jetzt sagen. Ich stelle mir Salongespräche im oberen Geschoss vor. Es gibt wunderschöne Räume, die als Arbeits- und Workshopsräume oder auch für Residencies gut geeignet sind. Und es gibt diesen wunderbaren Garten, wo ich und eine Situation, wo man Kaffee reinmachen könnte. Ganz schön ist dieser überdachte Hof, dieser Zugang, wo ich mir richtig vorstellen kann, dass das ein Ort des Ankommens werden kann, des Empfangs. Ja, und meine Lieblingsfantasie ist eigentlich diese Buchhandlung. Also ich habe die Räume gesehen, die ihr für die Buchhandlung euch vorstellt. Und da ist in meinem Kopf, sind die Regale schon voll. Also das ist ein wunderbarer Ort. Und was, glaube ich, ganz wichtig sein wird, ist, dass man sich nicht verschottet zur Straße und nur zum Garten öffnet, sondern dass man sich zum Straßenraum öffnet. Das möchte ich euch mitgeben. Also das scheint mir extrem wichtig, ins Quartier hineinzuwirken. Und ich weiß, dass das bei euch auch immer wieder Thema ist. Das wird vielleicht noch die eine oder andere bauliche Maßnahme auch brauchen, aber ich denke, das wäre eine gute Sache.
Auf jeden Fall. Also wir sind auch jetzt schon dabei, hinauszuwirken und auch im Außen sichtbar zu sein und vor allem die Menschen einzubeziehen. Es soll ja auch eine Art Wohnzimmer sein für Menschen, die vielleicht auch nur neugierig sind auf Literatur und sonst noch gar keinen Bezug haben. Wir werden dort versuchen, einen Geist zu etablieren, in dem man einfach wahnsinnig gerne sich aufhält und mit Literatur in Berührung kommt und auch vieles ausprobieren kann. Die Pandemie hat jetzt auch einiges im Alltag verändert. Viele Homeoffice-Situationen sind entstanden. Ich frage mich, ob es auch einen Einfluss hat auf das zukünftige Wohnen und Arbeiten und das Planen von zukünftigen Häusern. Denkst du, das wird auch Räume schaffen für das Lesen zu Hause mehr wieder?
Also ich habe während der Pandemie definitiv angefangen, wieder mehr zu lesen. Ich habe immer gern und viel gelesen und jetzt hat es auch bei mir wieder mehr Raum gewonnen. Bei mir ist es so, ich lese wirklich auch viel unterwegs, im Zug, zu Hause natürlich habe ich meinen Platzerl, wo ich mich hinsetze oder manchmal ein bisschen hinlege auch zum Lesen. Und natürlich ist es auch schön, wenn es Orte gibt, wo man das zusätzlich etablieren kann, oder? Im Literaturhaus werden die Menschen hauptsächlich kommunizieren, denke ich, und nicht unbedingt hingehen, um dort zu lesen. Also es wird nicht wie in einer Bibliothek sein, aber auch das wird, denke ich, möglich sein. Aber ganz grundsätzlich, wenn du jetzt sagst, wohnen, lesen, also es gibt ja einige sehr schöne neue Bibliotheken auch in Vorarlberg und die öffentlichen Bibliotheken in Skandinavien und auch die, die wir jetzt neu bauen, die haben immer so dieses Thema, ein öffentliches Wohnzimmer zu sein, also ein konsumationsfreier Ort, wo man sich aufhalten kann, also Aufenthaltsqualität für Menschen in Verbindung mit geistiger Beschäftigung und mit Kommunikation. Und da wird das Literaturhaus sicher auch eine Rolle spielen, weil eben viele Menschen das eigene Zuhause mit diesen Qualitäten oftmals nicht mehr verbinden. Und die Pandemie hat da einiges noch einmal durcheinander gebracht. Also diese Trennung von Arbeit und Wohnen, die ist ja eigentlich mit auch eine Errungenschaft, oder? Es war vor 100 Jahren ganz anders, da haben die Menschen dort gearbeitet, wo sie gewohnt haben und umgekehrt. Also diese Sphären waren gar nicht so geteilt. Auch der Begriff Freizeit ist eigentlich ein relativ neues Phänomen. Und wenn wir denken, dass wir unsere privaten Räume ja auch für die Erholung, für den Rückzug, für ein Sicherheitsbedürfnis, für Freundschaft und Familie, also für all diese Themen, die ja während der Arbeit zurückgestellt werden müssen, nutzen und jetzt aber dann die Arbeit über das Homeoffice nochmal in diese Bereiche reinkommt. Und da muss man gleichzeitig auch sagen, also diese Homeoffice-Fantasie, die viele haben, ist eine wirkliche Romantisierung. Also diese Gleichzeitigkeit der Dinge ist für viele Menschen eine große Herausforderung und eigentlich ist es ein bisschen widersprüchlich, diese Entwicklung, einerseits öffentliche Räume für diese Funktionen zu finden und gleichzeitig das eigene Zuhause genau dieser Funktionen zu berauben. Also ich mache mir da eher in Bezug auf Homeoffice wenig Illusionen. Ich glaube, das ist ein sehr zeitgeistiges Phänomen, sehr überfrachtet mit unterschiedlichsten Ansprüchen und ich würde eher den meisten Menschen wieder wünschen, zu Hause ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen und vielleicht auch ein bisschen Zeit zum Lesen zu haben, das schadet nicht.
Denkst du, also die Zeiten sind ja wirklich schwierig für das Baugewerbe, das betrifft natürlich auch die Sanierung der Villa, weil die Preise einfach steigen und steigen. Was glaubst du, welche Auswirkungen werden diese Preise auf das Wohnen in Zukunft haben? Wie sehr werden sich neue Lösungen finden lassen müssen?
Also interessant ist es historisch gesehen schon, oder? Und das entschärft so ein bisschen auch das Nachdenken über die jetzige Situation, dass Krisen natürlich immer dazu führen, dass man Alternativen suchen muss, weil die bewährten Modelle nicht mehr halten. Und eigentlich ist es oft so, dass für Veränderungen ein gewisser Leidensdruck Voraussetzung ist. Und die aktuelle Preissteigerung ist eine Fortentwicklung von etwas, das es vorher schon gab. Ich denke aber nicht, dass der Leidensdruck hoch genug ist aktuell. Und das ist schon erschreckend. Gegenwärtig ist es so, dass eben am Bau, wir teilweise Preisverdoppelung bei Materialien haben. Es gibt Lieferengpässe, Schwierigkeiten. Man kriegt die ausführenden Firmen und Handwerker kaum noch zur richtigen Zeit, wenn man es braucht. Dadurch sind die Baustellen schwer zu koordinieren. Auch das führt zu Verzögerungen und Verteuerungen. Also aktuell ist wirklich sehr ungünstige Zeit, nicht nur für euch. Insgesamt beim Wohnen muss man sagen, dass sie dieses Preisthema auf vielen Ebenen abspielt und es ist ein sehr politisches Thema geworden, aber auch nicht neu. Also wir reden von Finanzialisierung, das hauptsächlich das Wohnen, aber viele andere Bauprojekte auch sind absolut unnötige Bauprojekte. Es wird tendenziell zu viel gebaut und zu wenig genutzt. Also wir haben immer mehr mit einem neuen Leerstand zu tun. Dieser neue Leerstand sind minder genutzte oder gar nicht genutzte Räume, die hauptsächlich zur Geldanlage dienen. Also es gibt aktuell keine Zinsen auf der Bank oder Minuszinsen sogar. Menschen, die Geld haben, versuchen es zu retten. Und dadurch etwas zu machen, wo man sich Wertstabilität oder Wertgewinn im Sinn von Rendite erwartet. Und das ist eine Entwicklung, die dringend einer politischen Regulierung bedarf. Und die ist aber offensichtlich aktuell politisch nicht gewollt. Und ich denke, es wird viele laute Stimmen aus der Zivilgesellschaft brauchen, die das nicht nur für sich im Einzelfall deklarieren, sondern dieses Thema insgesamt fokussieren. Und ich wundere mich, dass das nicht schon längst geschehen ist.
Ja, das ist sicher eine große gesellschaftliche Herausforderung, die vor uns da liegt.
Es ist ein selbstgemachtes Problem.
Ja. Trotzdem werden Kulturinstitutionen wie ein Literaturhaus nach wie vor mit sehr viel Rückenwind ermöglicht im Land Vorarlberg, wofür wir sehr dankbar sind. Und wenn du ein Bild siehst für Hohenems in ein paar Jahren, es wird, wie du schon gesagt hast, das Zentrum völlig verlagert und neu gestaltet. Früher war es ein düsteres Geisterhaus, das da am Ortseingang stand.
Das ist auch sehr charmant.
Ja, ich bin damit aufgewachsen. Und jetzt wird es natürlich ein völlig, vielleicht sehr attraktives Haus mit einer Sogwirkung werden und das ganze Areal dort. Was glaubst du, was das mit den Menschen macht?
Hohenems ist ein absoluter Kulturort, oder? Und diese Atmosphäre der Villa, die findet man in Hohenems ja an einigen Stationen. Und diese Verdichtung ist, glaube ich, schon was sehr Wichtiges. Also ich denke, man wird hier eine gewisse kulturelle Kraft spüren, so wie so ein kleines Energiefeld, das hoffentlich ausstrahlt, weit über Hohenems hinaus. Das ist ja immer das Ziel einer Kultureinrichtung, oder? Nicht nur an dem Ort wirksam zu sein, wo man örtlich verankert ist, sondern geistig, kulturell weiterzuwirken. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass es im Fall vom Literaturhaus Begegnungen gibt, die einfach die Stimmen der Literatur in Vorarlberg hörbar machen, die Lust machen auf Literatur, die das einerseits mit dem Lesen an und für sich als, nicht als Kulturtechniker, aber jetzt trotzdem als also ein wunderschönes Moment der Beschäftigung mit sich selbst auch kultivieren und gleichzeitig auch einfach Freude machen. Ich denke, in Vorarlberg erlebe ich es immer wieder so, dass viele Diskurse gar nicht geführt werden. Und weil es schwierig ist, sowas wie eine kritische Masse auch zu finden, also genügend Menschen, mit denen man in einen Austausch gehen kann, der sich nicht immer nur selbst bestätigt und selbst bestärkt, sondern eben viele Stimmen zusammenbringt. Und dafür sind Kulturorte wie dann auch das Literaturhaus wichtig, damit es dort einen Ort gibt, wo man zusammenkommen kann und das auch gerne tut.
Herzlichen Dank für das schöne Gespräch, liebe Verena.
Danke.
Radetzky Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.